SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Stellen Sie sich vor, Ihr ganzes Leben wird von einem Computerprogramm organisiert. Es weiß, was Ihnen schmeckt, welcher Mensch zu Ihnen passt, was Sie als nächstes tun sollen. Und vor Kriminalität und Armut beschützt es Sie auch noch. Eine solche Welt beschreibt Bijan Moini in seinem Roman Ersting Der Würfel. So heißt auch der Algorithmus, der darin alles regelt. Bijan Moini ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo Herr Elsässer, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht erst mal vorneweg, was braucht denn der Würfel, um das alles, was ich da gerade beschrieben habe, um das alles zu können?
Er braucht so viele Daten von uns wie möglich und dazu habe ich mir eine besondere Technologie ausgedacht, die ich Smarts nenne, Smart Eyes and Ears. Das sind kluge Kontaktlinsen und kluge Ohrstöpsel, die die Welt einerseits aufnehmen aus den Augen und Ohren derjenigen, die sie tragen und also alles wahrnehmen, was wir Menschen auch wahrnehmen und auf der anderen Seite auch eine virtuelle Wirklichkeit über die eigentliche legen können, also uns eine Augmented Reality, nennt man das, präsentieren können.
Wie die im Einzelnen aussieht, auch das werden wir gleich noch besprechen. Jetzt würde mich aber auch noch interessieren, wie Sie als promovierter Jurist, das ist auch Ihr Hauptberuf, dazu gekommen sind, einen Roman, vor allem diesen Roman zu schreiben. Das ist ja jetzt nicht etwas, was man mal eben so nebenbei macht.
Das stimmt, das musste ich auch merken im Laufe des Schreibens, weswegen ich ja dann auch meinen Job gekündigt habe. Die Idee hatte ich aber tatsächlich im Job. Wir haben uns nämlich damals beschäftigt mit sogenannten Legal Tech Unternehmen. Das sind Firmen, die Software basteln, mit der sie systematisch Rechtsdienstleistungen automatisieren wollen, also eine nach der anderen. Das hat mich so zu zwei großen Fragen geführt. Die eine ist natürlich, was hat das positive Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn man eine so teure Dienstleistung wie Rechtsdienstleistungen automatisieren kann? Und auf der anderen Seite, was bedeutet das für Menschen, gerade auch mit akademischen Berufen wie Rechtsanwälten oder auch Ärzten? Man kann sich ganz viele Berufe ausdenken, auf die das Auswirkungen hat. Was passiert mit denen? Was machen die? Wie können die noch produktiv sein? Und wenn sie nicht produktiv sind, wovon sollen sie eigentlich leben?
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute über die digitale Zukunft, also jedenfalls über die, die Bijan Moini, unser Gesprächsgast, in seinem Roman Der Würfel entwirft. Der Würfel, so heißt ein Algorithmus, der unsere Gesellschaft komplett kontrolliert, indem er selbst die intimsten Daten sammelt. Die sind aber nicht in den Händen von privaten Konzernen, sondern wir, die Bevölkerung, haben sie dem Würfel freiwillig gegeben in einer demokratischen Abstimmung. Herr Moini, wie schätzen Sie denn die Bereitschaft der heutigen Gesellschaft ein, Daten preiszugeben?
Das ist eine etwas komplexere Frage, als man vielleicht meint. Sie ist einerseits, jedenfalls wenn man sich die Realität ansieht, scheinbar sehr groß. Denn wahnsinnig viele Menschen sind bei Facebook. So gut wie jeder nutzt, wenn eine Suchmaschine nutzt, Google und nicht eine datensparsame Alternative.
DuckDuckGo zum Beispiel oder
genau,
sowas.
Genau, beispielsweise. Auf der anderen Seite behaupte ich, dass vieles davon auch einfach damit zusammenhängt, dass die Menschen nicht genau wissen, was mit ihren Daten gemacht wird, wie stark sie dazu verwendet werden, sie zu analysieren und sie auch teilweise bereits zu manipulieren. Und wäre dieses Bewusstsein da, dann wären Menschen vielleicht vorsichtiger mit dem Umgang mit ihren Daten.
Wobei ich schon mit Menschen gesprochen habe, die sagen, ach, ich habe ja nichts zu verbergen. Und jetzt könnte man natürlich fragen, was ist so der Hauptgrund? Es ist die Bequemlichkeit, weil es eben so schön ist, wenn das Smartphone uns irgendwo hinführt, eben so angenehm. Oder ist es der Wunsch nach Sicherheit? Denn es hat ja auch was mit Überwachung zu tun.
Das sind zwei ganz starke Motive, das glaube ich auch. Wobei man bei dem ersten Punkt, bei der Bequemlichkeit, sagen muss, dass natürlich genau das auch Unternehmen wissen. Also sie wissen, dass wir gerne bequem sind, beziehungsweise sie verkaufen uns ihre Dienstleistung auch ein wenig als ein Stück mehr Bequemlichkeit. Ob das dann aber tatsächlich so bequem ist, wenn man dann im Bett liegt und seinen Newsfeed bei Facebook durchgeht und immer weitere und immer mehr Nachrichten liest, die auf einen persönlich zugeschnitten sind, während man früher vielleicht mit seiner Zeit etwas Produktiveres angefangen hat, das wage ich doch zu bezweifeln.
Ich habe ein Interview mit einem KI-Forscher gelesen neulich, der sagte, und Ähnliches habe ich auch schon mal erzählt bekommen, er spricht mit seiner Frau über irgendetwas und auf einmal findet er in seinem Mailpostfach Werbung für ein bestimmtes Produkt, was zu dem Gespräch passt, obwohl er kein sprachgestütztes System wie Siri oder Ähnliches in der Wohnung hat.
Ja, sowas ist natürlich ziemlich angsteinflößend und jeder Konzern würde natürlich abstreiten, dass da irgendetwas passiert ist, sondern dass das reiner Zufall war, also dass das Absicht war, würde jeder bestreiten. Aber ganz sicher kann man sich dem natürlich nie sein.
Jetzt lassen Sie uns mal tiefer in Ihre digitale Zukunftswelt, in die Welt des Würfels eintauchen. Da gibt es ja zum Beispiel schon das Grundeinkommen, das seit Jahren in westlichen Ländern heiß diskutiert wird. Es ist aber nicht für jeden gleich. Wie legt der Würfel das fest?
Der Würfel ist ja, er hat ein Datenmonopol inne, das heißt, er handelt mit Daten. Er kauft sie ein und verkauft sie dann, nachdem er sie selbst verarbeitet hat. Das kann kein anderer, weil er hat ja ein Monopol. Verkauft er sie weiter und erzielt dadurch einen Gewinn. Und das Geld verteilt er in Form eines Grundeinkommens, wie Sie sagen. Und zwar je nachdem, also umso mehr, je vorhersehbarer sich Menschen verhalten. Ich habe dazu den Begriff des Predictability Scores, also von Englisch vorhersehbar, eingeführt. Je höher dieser Pred Score ist, umso mehr Grundeinkommen genießt jemand. Und der Gedanke dahinter ist, dass der Würfel meint, er funktioniere umso besser, also er könne umso besser Ressourcen dorthin lenken, wo sie gebraucht werden, er könne besser Unfälle vermeiden und so weiter und so fort, wenn er umso mehr weiß über Menschen und sie umso besser vorhersehen kann.
Was passiert, wenn man sich nicht an die Vorgaben des Würfels hält?
Da verliert man auf allen Ebenen. Also erstmal sinkt natürlich das Grundeinkommen. Auf der anderen Seite hat man auch keine so guten Jobs mehr. Man bekommt, weil man ist ja nicht besonders berechenbar. Das heißt, man gilt als Risiko. Andere Menschen halten sich von einem fern, weil es nicht opportun ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einen niedrigen Pred-Score haben. Man findet nicht mehr findet keinen Partner mehr. Also man verliert eigentlich überall. Und das ist auch das große Problem der Hauptfigur in meinem Roman von Tarso.
Genau, der eben sich dagegen wehrt, der es ja auch ganz bewusst tut, leistet ja Widerstand und ist ein sogenannter Offliner. Warum aber eigentlich? Er könnte doch ein bequemes Leben haben, wenn er brav seinen Pred-Score bedienen würde.
Ja, das muss er, also das weiß er auch, dass er ein bequemes Leben haben könnte, aber er ist einfach gefangen in einem Wunsch, frei zu sein und selbstbestimmt zu sein, nicht durchschaut zu werden, nicht vorausberechnet zu werden und vor allem nicht vorausberechnet zu werden von einer höheren Macht, also einem künstlichen Gott sozusagen, nämlich dem Würfel. Das ist einfach ein wahnsinnig tief verankernder Wunsch in ihm und deswegen tut er alles dafür, um bloß nicht vorausberechenbar zu sein.
Ich habe, wenn ich da mal gerade einen Vergleich wagen darf, ich habe kein Smartphone, ich bin nicht bei Facebook und ich kenne einige in meinem Bekanntenkreis, die es ähnlich halten. Wären wir in ihrer digitalen Welt Offliner?
Ja, sie wären quasi sie sind die ideale Vergleichsgruppe für die ich im Buch Offliner nenne, also Menschen, die sich aus dem System herausziehen, teilweise auch in sogenannten würfelfreien Zonen leben, in die der Würfel keinen Einblick nehmen darf. Da würden sie sich vermutlich in meiner Zukunft aufhalten müssen, ja.
Ja, aber das heißt, wir wären Systemgegner. Es ging uns nicht besonders gut.
Das sind sie ja schon. Also sie sind schon Gegner eines Systems, das die Ökonomin Shoshana Zuboff als Überwachungskapitalismus bezeichnet hat, der davon lebt, immer mehr Daten von uns abzugreifen und immer mehr Voraussagen zu treffen, die immer besser zutreffen auch. Und insofern sind sie schon längst Systemgegner.
Oh. Muss ich mich jetzt freuen oder muss ich Angst haben?
Ach, weder noch. Sie sind sicher kein Wunschkunde von Facebook und Apple, weil sie haben ja weder Facebook noch ein Smartphone. Aber das ist ja nicht schlimm. Also zumindest in unserer Gesellschaft ist es noch nicht schlimm. In der Welt des Würfels, die ich Kubismus genannt habe, wäre es das schon eher.
Herr Moini, wie sehr basiert Ihr Zukunftsszenario auf Fakten?
Schon zu erstaunlich großem Umfang. Also ich war dann bei den Recherchen für den Roman wirklich überrascht, wie viel von dem, was ich mir da ausgedacht habe, schon in Wirklichkeit ist. Teilweise im Verborgenen, aber teilweise auch ganz offen.
Über die offenen Beispiele haben wir schon gesprochen. Nennen Sie doch mal ein Verborgenes.
Ja, also wir zum Beispiel, Facebook betreibt tausende Sozialexperimente, psychologische Experimente mit Nutzern. Das ist, wenn man sich das vergegenwärtigt, vielleicht auch relativ naheliegend. Die haben eine Unmenge an Daten über ihre Nutzer, die sie versuchen, irgendwie zu Geld zu machen und insbesondere dadurch, dass sie personalisierte Werbung schalten. Und damit diese Werbung effektiv ist, probieren sie einfach alles Mögliche aus. Also welche Werbung für welches Produkt, wie die gestaltet sein muss, welche Art von Nutzer, wann, zu welchem Zeitpunkt, wenn der in welchem Zustand es anspricht und dann auch dazu führt, dass die Person etwas kauft.
Was hat Sie denn am meisten beunruhigt?
Genau dieser Punkt eigentlich, dass extrem viel abläuft, ohne dass uns das bewusst ist. Also wir nutzen relativ unvoreingenommen Produkte, die wir für nützlich halten und machen uns nicht bewusst, was da gerade im Hintergrund für eine Gesellschaft entsteht. Denn das bleibt ja nicht ohne Folgen. Also wenn irgendwann mal von jedem von uns umfangreiche Persönlichkeitsprofile im Netz herumschwirren, die so gut wie alles, auch teilweise sehr intime Geheimnisse von uns, entweder bewusst wissen oder zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erraten können, dann beunruhigt mich das, weil das einzelnen Unternehmen, also Facebook wird ja kontrolliert tatsächlich von Mark Zuckerberg allein, einzelnen Unternehmen sehr viel Macht gibt und eben nicht nur Unternehmen, sondern wenn man nach Fernost sieht, auch Staaten.
Da müssen wir an dieser Stelle über China sprechen, über das Sozialkreditsystem. Ich bin mir da über den aktuellen Stand gar nicht im Klaren. Es ist, glaube ich, noch nicht für jeden verpflichtend, daran teilzunehmen, oder?
Genau, es gibt einige Dutzend Projektmodelle. Vielleicht ganz kurz erklärt, also eins derjenigen, die am meisten rezipiert werden, ist eines, da bekommt jeder Bürger 1000 Punkte zu Beginn und verliert Punkte, wenn er sich nicht konform verhält zu einem Verhaltenskatalog, in dem einerseits Straftaten drinstehen und andererseits geht es aber auch runter bis Konventionsverstöße, also wenn jemand zum Beispiel seine kranken Eltern nicht im Altersheim besucht und dergleichen. Und je tiefer der Punktestand sinkt, umso mehr verliert man an Rechten. Also man darf zum Beispiel nicht mehr fernreisen, irgendwann wird der Pass entzogen, man darf nicht auf spezielle Universitäten, bekommt bestimmte Jobs nicht. Es wird bei der Partnerwahl auch schon berücksichtigt, Freunde halten sich von einem fern. Und das soll anscheinend ab nächstem Jahr verpflichtend im ganzen Land eingeführt werden.
Also mir gruselt es, wenn ich das höre.
Nicht nur Ihnen, denke ich, also wahrscheinlich den allermeisten Menschen in unseren Breitengraden, den Chinesinnen und Chinesen gruselt es erstaunlicherweise nicht, jedenfalls nicht den Han-Chinesen, also der großen Bevölkerungsmehrheit, wer natürlich auch jetzt schon extrem darunter leidet, also unter einem digitalisierten Überwachungsstaat, das sind Minderheiten, wie zum Beispiel die Uiguren in Xinjiang.
Oder
das
Tibeter.
Ist, genau, oder die Tibeter, die Uiguren ist eine muslimische Minderheit im Osten des Landes, die schon extrem überwacht wird, zum Beispiel auch mit wahnsinnig vielen Kameras, die Gesichter erkennen können. Das ist schon extrem dystopisch.
Sie haben ja sehr intensiv sich eben auch mit China befasst, haben da die unterschiedlichsten Themen recherchiert. Lassen Sie mich noch mal kurz zu diesem Beispiel kommen, das Sie nannten. Also klar, dass sowas wie das Übertreten einer roten Ampel auch mit Kameras heutzutage problemlos überwacht werden kann, das verstehe ich ja. Aber wer bitte schön meldet oder wie will der Staat, der dieses Punktesystem, pflegt, woher will der wissen, dass sie ihre kranken Eltern nicht im Krankenhaus besucht haben?
Da kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. Also wenn Sie sich vorstellen, das ist natürlich ein bisschen weiter gesponnen, aber wenn man irgendwann wird eine zentrale Instanz in China jedenfalls wissen, dass zum Beispiel die Person A krank ist und dass der Sohn B ist und dass das B in den 2 Wochen, die auf die Meldung der Krankheit erfolgen, nicht zu seiner Mutter oder zu seinem Vater gegangen ist. Und das wird natürlich kein Mensch auswerten, aber irgendwann kann das eine Maschine auswerten.
Aber das gibt es noch nicht, dieses Beispiel, oder doch schon?
Also das Letztere, das ist zumindest noch nicht automatisiert. Mhm. Das wird jetzt vermutlich noch gemeldet in irgendeiner Form.
Also das gute alte Denunziantentum.
Genau, genau.
Wie lange haben Sie eigentlich recherchiert, um diesen ganzen Wissensstand für den Roman zusammen zu haben?
Das kann ich so fix gar nicht sagen. Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben und habe aber natürlich auch während des Schreibens und selbst noch während des Lektorats immer weiter recherchiert, immer weiter gelesen und noch hier und da etwas Kleines eingebaut. Aber die Grundidee dieses Staates, die ja relativ simpel ist, also den ich mir ausgedacht habe, nämlich eine Instanz, die alles weiß und das einfach weitergesponnen, das habe ich so im ersten halben Jahr ungefähr mir zusammengekleistert.
Diese Instanz, der Würfel, hält 2 Dinge, die wir heute eigentlich als Ideal eines menschlichen Daseins empfinden, für asozial, nämlich Selbstbestimmtheit und den freien Willen. Wieso?
Weil er versucht, Menschen so gut wie möglich vorauszuberechnen. Er würde wahrscheinlich gar nicht sagen, dass er die Selbstbestimmung, den freien Willen per se schlecht findet, aber er findet Menschen schrecklich, die er nicht berechnen kann. Das heißt, wenn jemand wie Tarso, die Hauptfigur, sich versucht, seiner Berechnung zu entziehen, indem er eben seine eigenen, also zum Beispiel würfelt oder Münzwürfe nutzt und sich möglichst chaotisch verhält, dann findet, ist das für den Würfel extrem schwierig, weil er seinen Wunsch, alles zu erfassen, zu verstehen und vorauszusehen, maximal torpediert.
Selbstbestimmung ist ein großes Thema, ist der Gegenentwurf. Was bedeutet das denn in der digitalen Welt von heute? Oder was würde es bedeuten, dass wir Mails nur noch verschlüsselt schreiben, dass wir alle Apps abschalten?
Ja, das ist leider im jetzigen Stadium, wenn man die sich wirklich bewahren möchte, erforderlich. Die Frage ist nur, ob wir wirklich so hilflos sind gegenüber großen Konzernen und auch gegenüber dem Staat, also hinnehmen müssen, dass gerade Unternehmen quasi ungebremst Daten von uns sammeln können, Persönlichkeitsprofile von uns erstellen, versuchen uns zu manipulieren, dass wir bestimmte Dinge kaufen, dass wir mehr Zeit auf ihren Plattformen verbringen. Denn das könnte man ja theoretisch, jetzt mal plakativ gesagt, auch verbieten. Also rein theoretisch. Nur darüber diskutiert man eigentlich überhaupt nicht. Also man nimmt so ein bisschen hin, dass Kapitalismus eben so funktioniert und jetzt haben kapitalistisch geprägte Unternehmen eben die Möglichkeit, so viele Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Und dann lassen wir sie einfach mal damit machen und wir finden dann irgendwann einigermaßen Regeln, um das zu in einen für uns tragbaren Rahmen zu spannen.
Wir nutzen aber ja auch die Annehmlichkeiten dieser ganzen digitalen Möglichkeiten, also Navigationsprogramme, Übersetzungshilfen. Was haben wir dadurch oder was verlieren wir dadurch, indem wir die, oder haben es sogar schon verloren, indem wir diese Möglichkeiten nutzen?
Da muss man gedanklich so ein bisschen trennen. Also die Nutzung selbst ist ja eigentlich nicht schlimm. Also Technologie prinzipiell, auch künstliche Intelligenz ist per se nicht schlimm. Das Problem sind nur die Motive, die dahinter stehen. Also wenn zum Beispiel ein Übersetzungsprogramm immer auch auf alle Zeiten speichert, Bijan Moini hat am so und so vielten diese Textpassage übersetzen lassen und daraus diese Daten dann verarbeitet, verkauft womöglich an andere Unternehmen, die damit wiederum Geld machen wollen, das ist eher das Problem. Also der Kapitalismus hinter der Überwachung ist das Problem.
Also dass wir dadurch Fähigkeiten verlieren, zum Beispiel uns zu orientieren oder eben eine Sprache lernen zu wollen, das sehen Sie gar nicht.
Das sehe ich natürlich, aber ich würde nicht sagen, dass das per se schlecht ist. Das gilt ja schon immer. Wir beide können mit einem Auto oder mit einem Zug oder einem Flugzeug Distanzen überwinden, die wir zu Fuß nicht überwinden könnten. Und unsere Vorfahren konnten sicher sehr viel mehr, sehr viel länger laufen als wir. So ein ganz banales Beispiel. Mhm. Und jeder technische Fortschritt hat uns Dinge abgenommen, die wir in der Folge verlernt haben. Das ist, finde ich, per se kein Problem. Das Problem ist eher, ob wir denjenigen, die uns diese Möglichkeiten geben, eine Macht an die Hand geben, die wir ihnen eigentlich gar nicht zugestehen möchten.
Gut, wobei ich ja schon auch finde, dass man eben auch sich irgendwie von Maschinen lenken lässt. Ich finde es immer fürchterlich, wenn Leute zum Smartphone greifen und da einfach sagen, Siri, wo ist der nächste Supermarkt? Da könnten sie auch mich fragen. Aber wo Sie gerade das Autofahren als Beispiel nannten, wie stehen Sie denn zum autonomen Fahren?
Empfände ich zum Beispiel auch als wahnsinnigen Gewinn von der grundsätzlichen Idee her, weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit Unfallzahlen reduzieren wird, hoffentlich Benzin sparen wird, hoffentlich den Verkehr insgesamt entspannen und beruhigen wird, Staus vermeidet und so weiter und so fort. Also diese Aspekte finde ich großartig und die weiteren, die Nebeneffekte, vor denen habe ich natürlich Angst und Sorge, nämlich, dass damit auch jeder Autokonzern plötzlich zum Datenkonzern wird und auch diese wiederum versuchen werden, uns möglichst umfassend zu verstehen, unsere Persönlichkeit zu analysieren und so weiter.
Ja, oder dass das Auto entscheiden muss, fahre ich jetzt den Kinderwagen um oder fahre ich jetzt irgendwie rechts auf den Bürgersteig?
Ja, also das ist so ein ganz klassisches Beispiel und das ist auch ein wahnsinnig schwieriges Problem, wahnsinnig schwieriges ethisches Problem, weil natürlich eine Maschine nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, weil man ihr keine Schuld zuweisen kann. Aber ich glaube, dass dieses Problem lösbar ist, denn wir Menschen lösen es ja auch. Also es gibt da auch gerade auch so KI-Forscher, die sich dieses Problems widmen und die dann sehr, sehr viele Menschen in ganz vielen verschiedenen Ländern befragen zu genau solchen Problemen und versuchen, Entscheidungsregeln zu entwickeln. Und nur weil die Entscheidungsregel von einem Algorithmus getroffen wird, finde ich sie nicht per se schlecht.
Herr Moini, Sie sind ja jetzt eher so spät zum Autorendasein gekommen. Eigentlich sind Sie Jurist und inzwischen Syndikus, also juristischer Bevollmächtigter, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin. Die genau was tut?
Wir führen strategische Prozesse zur Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte. Das ist unser Auftrag und das heißt konkret, wir identifizieren Probleme im Bereich des Rechts, die wir für grundrechtlich problematisch halten, schwierig halten. Zum Beispiel ein Gesetz, das die Verfassung verletzt, aus unserer Überzeugung. Und bringen das nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht. Oder wir helfen Menschen, die durch die Instanzen ziehen, mit einem speziellen Rechtsproblem, das sich auf ganz viele andere Fälle übertragen lässt und das auch die Grundrechte berührt.
Kann ich auch als Bürger zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte gerne, dass Sie zu diesem oder jenem Gesetz eine Verfassungsbeschwerde erheben?
Das können Sie machen und wenn wir das für sinnvoll erachten, insbesondere weil es ein Gesetz ist, das ganz viele Menschen betrifft und das wir auch für verfassungswidrig halten, dann würden wir das machen.
Was war der letzte Fall oder der letzte Prozess, die letzte Beschwerde, die Sie angestrebt haben?
Also ganz aktuell ist letzte Woche haben wir eine Verfassungsbeschwerde gegen das hessische Polizeigesetz eingereicht. Da geht es unter anderem um den Einsatz von sogenannten Staatstrojanern durch die Polizei und durch das Programm Hessen Data, das zusammen mit einem Konzern, der dem sehr untriebigen Milliardär Peter Thiel gehört, versucht, so eine Art Google für die Polizei einzuführen, also indem die Polizei zu jeder Person, die sie interessiert, ein Kompendium, ein Sammelsurium an Daten bekommt, präsentiert bekommt, die sich dieses Programm zusammenklaubt aus dem Internet.
Ich hätte gedacht, sowas gibt es längst, sowas wie die Interpol-Datenbank oder Europol.
Ja, und das Besondere aber an dieser ist, dass die auch alle möglichen anderen Informationen zu einer Person sucht. Also alles, was zum Beispiel in einem öffentlichen Facebook-Profil ist oder auf Twitter oder in irgendwelchen anderen öffentlichen Foren, in denen die Person ihren Namen hinterlassen hat oder auch nur eine IP-Adresse vielleicht, wenn man sogar die hat. Das ist die Besonderheit an diesem System Hessen Data.
Da sind wir schon auf dem Weg der totalen Überwachung.
Richtig. Also und auch nicht nur in der Beziehung. Wir haben zum Beispiel auch gerade eine strategische Klage eingereicht gegen die Fluggastdatenspeicherung. Da geht es darum, dass seit einem Jahr sämtliche Fluggastdaten von Menschen, die nach Deutschland reinfliegen oder Deutschland verlassen, gespeichert werden. Und zwar das in 16 Kategorien über mehrere Dutzend Datenpunkte. Und zwar von jedem Menschen, also auch von Ihnen und von mir. Dafür muss man nicht irgendwie verdächtig sein oder so. Die werden dort 5 Jahre lang gespeichert mit Kreditkarteninformationen und allem drum und dran.
Sie haben ja vorhin ganz am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, dass Sie auch den Roman geschrieben haben, weil Sie sich in Ihrem vorherigen Beruf mit Law Check beschäftigt haben, also im Grunde ja, elektronischen Rechtsdienstleistungen und auch wissen wollten, wie sich das auf Ihren Beruf auswirken würde, wenn ich den Roman richtig im Kopf habe, nicht besonders gut, ne?
Genau, ja, die Hauptfigur ist zufälligerweise auch Jurist und der hat einen ziemlich langweiligen Job. Der überprüft nämlich nur noch die Ergebnisse, die die Künstliche Intelligenz der Würfel in einem bestimmten Rechtsstreit gefunden hat. Und dahin, also in diese Richtung rücken auch schon viele Menschen heute, die Künstliche Intelligenz beispielsweise trainieren, also die nur noch begutachten, ob eine KI ein richtiges oder ein falsches Ergebnis ausgespuckt hat, damit diese KI so besser werden kann.
Inwiefern besteht denn ein Zusammenhang zwischen der Recherche für den Roman und dem Beruf, den Sie jetzt machen?
Ja, schon sehr viel, also weil das, worüber wir jetzt auch viel gesprochen haben, war vor allem die Seite der Wirtschaft. Aber es gibt eben auch noch eine andere Ebene und das ist der Staat, also der Überwachungsstaat, der nutzt diese Mittel der KI auch zunehmend. Also was ich eben beschrieben habe mit den Fluggastdaten, hat zum Beispiel auch den Hintergrund, dass das Bundeskriminalamt hofft, mit Algorithmen Personen zu identifizieren, die sie bisher noch nicht kannte, die aber die KI als gefährlich identifiziert, weil sie bestimmte Flugmuster oder dergleichen aufweisen. Und da rücken dann diese Sorgen, die man jetzt vielleicht vor Facebook und Google und sowas haben kann, auch in den politischen Raum. Und damit beschäftige ich mich eben auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Das heißt, Sie versuchen auch schon dem etwas entgegenzusetzen.
Unbedingt, ja. Also das ist eine unserer großen Aufgaben. Wir kümmern uns auch um Gleichheitsrechte und sowas, das auch alles. Aber der Überwachungsstaat, der gerade auf uns zukommt und vor allem auch der Versuch, Menschen immer früher für gefährlich zu erklären und ihnen auf der Schliche zu bleiben, sie vielleicht mal vorsorglich einzubuchten, also so ein bisschen in eine Richtung von Thought Crime zu kommen, wovon George Orwell ja schon geschrieben hat und was zum Beispiel in dem Film Minority Report so ein ganz großes Thema war, also dass man versucht, Menschen schon zu erwischen, wenn sie nur etwas denken, etwas Verbrecherisches denken. Wir entwickeln uns dahin, dass wir da aber nie ankommen, das ist so eine unserer Aufgaben.
Aber eigentlich auch eher eine Hoffnung.
Es ist, ja, wenn wir nur eine Hoffnung hätten, wir sind schon Optimisten alle bei uns. Also wir glauben schon, dass man dem Einhalt gebieten kann. Und wir haben in Deutschland zum Glück auch Instrumente, insbesondere ein sehr starkes Verfassungsgericht, die uns dabei helfen. Aber wir sind natürlich nicht allein. Also wir haben vorhin schon über China gesprochen. Es gibt Staaten, in denen sehr viel weniger Ängste bestehen in der Bevölkerung und sehr viel weniger Fingerspitzengefühl auf Seiten der Regierung.
Das haben Sie sehr dezent ausgedrückt.
Und sich dagegen zu wehren langfristig wird auch eine große Herausforderung.
Haben wir denn überhaupt noch eine Möglichkeit, auch als Einzelne uns gegen Totalüberwachung und die Macht der KI zu wehren?
Ja, also Sie selbst sind ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, indem Sie Verzicht üben.
Ne? Ja, also ich surfe schon auch trotzdem viel im Internet.
Ja, aber ich bin nicht so ein Freund davon, Leuten, an Menschen aufzugeben, dass sie einfach auf bestimmte Dinge verzichten. Also man kann auch nicht sagen, wenn jemand Angst hat, als Fahrradfahrer im Autoverkehr umzukommen, kann man auch nicht sagen, ja, dann fahr kein Fahrrad, sondern es liegt am Staat, Regeln aufzustellen, dass Menschen sicher Fahrrad fahren können und genauso, dass sie sich sicher und ohne dass umfassende Persönlichkeitsprofile von ihnen entstehen, im Internet bewegen kann. Und das kann man schon erreichen, man kann diese Unternehmen regulieren. Die Frage ist, ob wir den Willen als Gesellschaft insgesamt dafür aufbringen.
Ich möchte da noch in eine andere Richtung denken, von wegen, wie die Gesellschaft oder auch Regierung mit so etwas umgehen. Edward Snowden, der hat uns ja schon vor Jahren vor Augen geführt, wie sehr wir jetzt oder damals schon durchleuchtet werden oder wurden. Zum Dank hat er noch nicht mal Asyl in Deutschland bekommen. Was sagt uns das über den Wert von Persönlichkeitsrechten oder auch für das Engagement von Whistleblowern?
Für mich ein ganz erschreckender Fall. Also auch im Rückblick, je länger man darüber nachdenkt, je mehr Zeit verstreicht, umso erschreckender ist er eigentlich. Weil, ja, wie Sie sagen, also es wirft kein gutes Licht auf den Wert, der seinen Aufdeckung, also dem, was er aufgedeckt hat, zugemessen wird auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber wohl auch Ausdruck unserer Abhängigkeit, unserer Gefühlten von der damals noch Obama-Regierung, die mächtig Druck auf uns ausgeübt hat, dass wir ihm kein Asyl gewähren. Das war sicher überhaupt keine Glanzstunde für Europa.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie mit Ihrem Buch Der Würfel eine Debatte um die digitale Zukunft anstoßen wollen. Sie sagen auch, in Ihrer Arbeit sind Sie Optimist. Also wie geht es Ihnen persönlich? Angst vor der digitalen Zukunft?
Also ich habe schon Angst auf jeden Fall und ich finde, die sollte man auch haben. Das ist vielleicht auch der erste Schritt, den man so persönlich gehen kann und muss, dass man gewisse Sorge hat vor bestimmten Entwicklungen. Und aus dieser Angst aber Aktivismus zu entwickeln, das habe ich versucht mit dem Buch und auch mit meinem Job jetzt. Und dazu kann ich nur animieren.
Unser Gast heute bei SWR 2 Tandem, der Jurist, Bürgerrechtler und neuerdings auch Autor Bijan Moini. Sein Roman Der Würfel ist im Atrium Verlag erschienen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Herr Moini.
Danke für die Einladung.
Die Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode, Musikauswahl Bettina Stender. In der Technik war Christoph Maria Münch und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Schönen Abend noch.